SRF 1.
Ja, habt ihr heute Morgen auch schon ein paar Knöpfe zugemacht? Die am Hemdli zum Beispiel oder an der Bluse oder auch vielleicht Hosenknöpfe bei den Jeans? In unserem Konsumentenmagazin, jetzt beim Oliver Futter, gibt es eine kleine Knopfkunde, oder Oli?
Ja, zum Beispiel, je mehr Knöpfe früher an einem Gewand hat, desto reicher ist der. Und das sind wirklich nur die Männer gemeint gewesen, der reinsteckt. Knöpfe aus Gold, Silber, Edelstein oder Elfenbein.
Und ärmere Leute haben wirklich nur Stoffknöpfe oder Holzknöpfe tragen.
Strenge Regeln im Spätmittelalter, warum ein Knopf so viel sagt über den, der ihn trägt, ein bisschen später im Aha. Zuerst aber messen wir jetzt Migros an einem Versprechen. Und zwar hat die vor ziemlich genau 2 Jahren gesagt, der umstrittene Stoff Titandioxid soll aus ihrem Sortiment nahe verschwinden. Hörerinnen und Hörer haben den Eindruck, dass ich noch nicht so viel gegangen. Titandioxid oder einfach E171 macht zum Beispiel Kaugummi oder Zahnpasta schön weiss und gewisse Schokokügelchen schön glänzig. Der weiss und glänzig machen, der in vielen Lebensmitteln drinsteckt, steht aber schon seit längerem in der Kritik. Es gibt Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die sagen, dass Titandioxid könnte krank machen. In Frankreich ist es darum verboten, in der Schweiz nicht. So oder so wird jetzt immer mehr Konsumentinnen und Konsumenten lieber nicht mehr essen. Das merken auch wir an Anfragen, die immer mal wieder bei uns reinkommen. Zum Teil hauen uns da die Leute auf einen Espresso-Beitrag aus dem Sommer 2019 an. Mikrosprecherin Christina Maurer hat dort bei uns gesagt.
Wir merken natürlich schon, dass unsere Kunden zunehmend auf Zusatzstoffe verzichten und wir kommen dem Kundenwunsch auch nachher und versuchen an Alternativen Tüftle.
Ganz konkret nehme ich mir nahe das Titandioxid aus der Kaugummi von der Eigenmarke raus, hat es geheissen. Ja, und jetzt hat sie in dem Migros aber immer noch Kaugummi. Mit dem Zeug drin hat uns vor ein paar Wochen eine Hörerin geschrieben. Was ist also aus dem Versprechen geworden? Mein Kollege Peter Fritsche hat nachgehakt und mir vor der Sendung gesagt, es geht etwas, aber in kleinen Schritten.
Eben 2 Jahre ist es seither. Aber in dieser Zeit sei im Fall schon etwas gegangen. Vor, aber auch hinter den Kulissen, sagt Christina Maurer von der Migros heute.
Wir haben intensiv bei Süßwaren und Kaugummis am Ersatz geschaffen, also dass wir unsere Produkte können, titandioxidfrei machen können. Und jetzt ist ab April sind sämtliche Sky-Kaugummi ohne Titandioxid.
Und bis Ende Jahr sollen auch noch die sogenannten M-Classic-Kaugummi ohne den Zusatz im Gestell sein. Dazu sagen das Jahr übrigens auch noch die Osterhasen und Marzipaneier titandioxidfrei gewesen. Das hätte mir einfach nicht an die Grossglocke gehängt. Und auch bei den Zahnpasten habe ich schon ein paar eigene Produkte ohne E171.
Okay, es geht doch ein bisschen vorwärts, aber warum geht es so langsam?
Das sagt Migros sei halt wirklich nicht ganz einfach, um bei so einem Produkt, ob es jetzt Kaugummi, Schoki oder irgendetwas, um die Rezepturen so umstellen, dass es gleich noch einigermaßen verhebt dann. Das brauche ich Zeit. Und was man fairerweise auch muss sagen, die Migros kann ja nur bei ihren eigenen Produkten das Rezept verändern, bei fremden Marken geht das natürlich nicht.
Das einmal zum Migros, wie sieht es denn bei anderen Läden aus?
Auch dort ist etwas gegangen. Coop zum Beispiel schreibt uns, man will, wenn immer möglich, auf das Titandioxid verzichten in Zukunft. Unter anderem sei es auch schon bei gewissen Kaugummi nicht mehr drin. Und Lidl geht noch weiter und zeigt uns, man habe unterdessen nur noch eine Handvoll Produkte mit E171 im Sortiment.
Und man muss auch noch sagen, der Verzicht auf Titandioxid bei Migros und Co. ist ja grundsätzlich immer noch freiwillig. Es ist in der Schweiz eigentlich erlaubt, der Stoff.
Ja, da hat sich nichts geändert seit unserem letzten Beitrag. Man orientiere sich an der EU, schreibt uns das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit. Und die EU, die sagt, E171 ist nicht verboten. Wenn aber jemand jetzt ganz darauf verzichten will, dann kann man einfach auf die Etikette schauen und dort sollte es eigentlich unterdessen überall deklariert sein.
Redet man an dieser Stelle doch noch kurz darüber, warum das der Stoff überhaupt so umstritten ist. Peter, was könnte es für Probleme geben?
Es sind vor allem Nanopartikel, die zum Problem können werden, wenn man sie abschluckt. Also kleinste Teile, die bei gewissen empfindlichen Leuten und auch bei Kindern könnten chronische Entzündungen auslösen im Darm. Und bei den Kindern ist es vor allem auch noch wegen gewissen Zahnpasten, wo der Weissmacher drin ist. Das einfach, weil die kleinen Zahnpasta gerne mal abschlucken.
In Frankreich ist E171 seit dem letzten Jahr ja in allen Lebensmitteln verboten, nämlich provisorisch hat es geheissen. Bleibt das also so?
Ja, dort schaut man das Thema auch von einer anderen Seite an. Man hat das E171, das Titandioxid, verboten, weil es eben offenbar auch nie eine Studie gibt, die sagt, man könne das einfach so problemlos mitessen. Und darum bleibt es auch weiterhin verboten in Frankreich. Bei uns machen unter anderem die Stiftung für Konsumentenschutz und ihr welsches Pendant FRC Druck, dass die Lebensmittelindustrie mindestens mal Gas gibt und Alternativen sucht zum Titandioxid. Umso mehr, als es der Farb- und Glanzstoff ja eigentlich überhaupt nicht brauche. Produkte ohne Titandioxid, die sind halt einfach weniger weiss oder weniger glänzig. Aber ich würde jetzt mal behaupten, sie sind sicher genauso gut.
Wir bleiben da weiter dran. Der Peter Fritsche über Titandioxid im Konsumentenmagazin Espresso am 18. ab 8 Uhr auf SRF 1. Der Espresso-Hörer Franz Hansen, der kämpft praktisch jeden Morgen damit.
Ich nehme ein Hömmli aus dem Schrank oder ab dem Bügel, lege ein Hömmli an und probiere, Knöpfe zuzumachen.
Vorne geht das ja noch, aber an den Ärmel.
Die grösseren, das geht einigermaßen, und die kleinen, das ist ein Knüppel, furchtbar.
Bis das Knöpfli endlich durchs schmale Knopfloch durch ist.
Es regt mich einfach auf, das ist das eine und das andere. Durch die Aufregerei bin ich eigentlich auf die Frage gekommen, woher kommt das eigentlich, die Knöpfe.
Espresso? Aha, schlauer in die Woche.
Ich kann unseren Hörer absolut verstehen, dass Kniefel mit den Manschettenknöpfen, das kann einem den letzten Nerv ausreißen. Aber meine Kollegin Martina Schneider sagt, zum Glück haben sie so einen Knüblete, Herr Hansen.
Weil ohne die hätte ich nämlich den Knopfclub nicht kennengelernt und hätte auch nie von einem Knopf erfahren, wo man in Holland gegen die Nazis dreht und damit sein Leben riskiert hat. Zu dem einen speziellen Knopf komme ich später. Zuerst zum Knopfclub. Den gibt es tatsächlich und Therese Affentranger ist dort dabei. Sie selber hat eine riesige Knopfsammlung und ein Nähatelier. Und sie weiss, so ein Knöpfchen am Ärmel von einem Hemd, das kann die totale Knüblete geben.
Das verstehe ich, dass das nicht gut geht, weil der Knopf als solches ja immer probiert hat, Kleidungsstück sehr hautnah an den Körper anzuschmiegen. Wegen dem gibt es eigentlich den Knopflochverschluss. Weil früher hat man nicht das Trikomaterial oder einen Reissverschluss gekannt, sondern einfach einen Knopflochverschluss, der probiert hat, dass der Stoff, jetzt wie beim Hömmli, nachher schön arm anliegend, schön der Form widerspiegelt vom Arm.
Also möglichst eng anliegend hätte es sein. Zeitlich sind wir jetzt so im Spätmittelalter, bis in die Barockzeit. Nur die Männer haben dann ihre Gewänder und Hemper mit Knöpfen verziert. Und es war schon dann ein Knüblter, weiss Therese Affentranger.
Weil man hat früher wirklich auch die Hömmli so fest zugeknöpft, dass man hinten vom Ellbogen, also von hinten an, bis vorne einen Knopf an der Hand hatte. Und das musste man zutun. Man hat sogar Kinder an einem angestellt, die diese Knöpfe zugemacht haben.
Geschickte Kinderfingerli mussten Knöpfe zumachen am Königshof oder beim Fürst. Der Vorläufer vom Knopf geht zurück bis in die prähistorische Zeit.
Seit man eigentlich den Körper bedeckt hat, sei das 5000 Jahre vor Christus, probiert hat, mit irgendetwas die Fähre, die man über sich gezogen hat, oder Stoff über sich gezogen hat, dass das zusammengekommen hat. Das war so der Anfang von einem Verschluss.
Sind damals aber noch nicht so Knöpfe gewesen, wie man es heute hat?
Das ist mit Zähnen, Riemen, Schlaufen und so weiter gemacht worden, nicht mit dem eigentlichen Knopflochverschluss, den wir jetzt können.
Und man weiss das, weil man Gräber gefunden hat, mit Kleidern, mit solchen Verschlüssen. Ein Knopfloch mit einem Knopf dadurch, das Prinzip ist dann viel später überliefert. Ein Importprodukt.
Es war um 13. Jahrhundert. Da haben die Kreuzritter von der Mongolei und von der Türkei die Verschlussart eigentlich nach Europa gebracht. Dort hat man bereits schon festgestellt, dass man wirklich einen Stein, einen Knopf gebraucht hat, mit einem gegenüber Schlitz im Stoff, der nachher zu einem Knopfloch geworden ist.
Und eben, ab dann haben dann vor allem die adligen Herren nicht genug Knöpfe können haben an ihren Kleidern. Wer etwas war, der hat Knöpfe getragen.
Das Fürsten, die Reicheren, hat natürlich in der Gold, Silber, Edelstein, Elfenbein, Diamanten, Bernstein gebraucht. Das war wirklich Kleiderregel. Die Mittelschicht hat vielleicht in der Glas, der Steinus, Perlmutter gehabt. Und ärmere Leute haben wirklich nur Stoffknöpfe oder Holzknöpfe tragen.
Und so war der Knopf quasi die Visitenkarte von einem Mann. Die Frauen haben ihre Kleider in dieser Zeit mit Schnürkorsett zusammengehebt. Bis zur Französischen Revolution, weiss Therese Affentranger. dann hat es gekehrt. So nach 1800 hat der Mann sein Reichtum nicht mehr so protzig gezeigt. Dafür hat er seine Frau quasi als Deko-Objekt gebraucht. Die Frauen haben dann die wertvollsten Knöpfe an ihren Kleidern getragen. Therese Affentranger bedauert es, dass es in der Schweiz kein Knopfmuseum gibt. Sammlungen gibt es nämlich genug und über Knöpfe kann man ganze Epochen und ihren Zeitgeist verstehen. Ein Lieblingsknopf aus ihrer eigenen Sammlung?
Ich habe einen Lieblingsknopf, ja, das ist der Margarita-Knopf.
Der Name sagt, es ist ein Knopf in der Form von einer Margarete. Kommt aus Holland und ehrt die Prinzessin Margarete.
Zu Ehren von der Margarete, wo sie auf die Welt kam, 1943, haben die Holländer einen Margarete-Knopf entwickelt. Und dann hat man gedreht. Am Anfang hat man ihn so öffentlich gedreht. Aussen nachher hat man unter dem Revers, unter dem Kragen gemacht. Das war das Zeichen gewesen, dass man Widerstand leistet gegen das Deutsche Reich.
Versteckt unter einem Mantelkragen haben sich mutige Menschen so also gegen das Nazi-Regime aufgelehnt. Lang hat Therese Affentranger so einen Knopf gesucht.
Und als ich einmal einen so Zeitungsartikel hatte in der Landliebe, hat die Frau, mir schon eine ältere Frau gewesen, hat mir angerufen und hat mir von dem Knopf erzählt und hat gesagt, sie wird mir den schenken, weil ich dort drinnen erwähnt habe, dass das eigentlich der Knopf sei, der mir fehle, den ich sehr gerne hätte. Und ich durfte wirklich dort so abholen und das ist eine Geschichte für sich. Das ist auch hier noch zum Ausdruck gekommen, die Frau mir den Knopf gegeben hat, habe ich wirklich an dem Knopf, das hat man noch gespürt, was für eine Kraft das der Knopf hat.
Und es hat sich bestätigt, der Knopf sei einfach mehr als nur ein Ding.
Mehr als nur ein Ding, das man damit geknübelt hat. Manchmal ist ein Knopf eben sogar ein Zeichen von Mut und Widerstand. Und wer jetzt gewundert ist, wie der Margarita-Knopf aus Holland aussieht, frs.ch/espresso, da gibt es dann auch noch andere Fotos aus der Knopfsammlung von der Therese Affentranger. Und noch etwas Letztes zum Thema Knopf und dieser Knübelten. Es gibt auch einen Trick, eine Art Häkli, um einen Knopf leichter durchs Knopfloch zu bringen. Auch diesen Link haben wir Ihnen parat gemacht.
Zum guten Glück, den können wir viel brauchen. Trick 77, um den Knopf durchs Löchli zu bringen. Ganz ohne Knübelten, den gibt es online. srf.ch/espresso.
SRF 1 Espresso. Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.